Herzlich willkommen. Mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Beige ist ein neues Fair-Fashion-Label aus Hamburg. Bina hat das Label ins Leben gerufen und lässt alle ihre Erfahrungen als Modedesignerin und als Fair-Fashion-Bloggerin in das Label fließen. Die Teile sind alle minimalistisch und zeitlos designt und können so alle untereinander kombiniert werden und für eine lange Zeit getragen werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Bina da. Hallihallo.
Hi, sehr schön, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung von dir.
Ich freue mich wahnsinnig. Möchtest du gleich mal als erstes dich vorstellen? Wer bist du denn?
Also mein Name ist Bina. Ich komme aus Hamburg, bin 37, habe zwei Kinder und habe gerade ein eigenes Fair-Fashion-Label gelauncht und schreibe mittlerweile, glaube ich, seit 2013 an einem Blog und seit direkt dann auch mit Instagram verbunden, aber damals war Instagram halt nicht so der Hauptfokus, mittlerweile natürlich mehr. Also auf meinem Instagram-Account Bina Nöhr zeige ich ganz viel über faire Mode, über Nachhaltigkeit im Alltag, auch so ein paar Familienmomente, ohne dass ich jetzt meine Familie zu sehr in den Fokus stelle, sondern gebe einfach so ein paar Einblicke, dass der Alltag nicht immer perfekt ist und dass solche Momente auch dazu gehören, die schwierigen Momente des Lebens. Ja. Die das aber halt auch lebenswert machen. Und veganes Essen spielt oder Veganismus spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich betreibe sehr gerne Yoga, so ein bisschen hobbymäßig zu Hause. Genau.
Jetzt hast du wirklich einmal dich vollkommen vorgestellt. Wir sind aber heute hier wegen deinem Label, das du vor kurzem gegründet hast und tatsächlich nicht wegen deinem Instagram und Blog, sondern wirklich wegen dem Label. Kannst du so ein bisschen was erzählen? Wie bist du denn dahin gekommen? Was ist vielleicht auch so dein Background und wieso hast du dich dann dazu entschlossen, was zu gründen?
Also ich bin Modedesignerin, deswegen hat sich so ein bisschen jetzt der Kreis endlich quasi geschlossen. Mhm. Ich habe damals, als ich Modedesign studiert habe, war es relativ klar, dass ich mein eigenes Label gründen wollte. Mhm. Das habe ich auch nach dem Studium erstmal gemacht, in eine Selbstständigkeit reingeschlittert so ein bisschen über Zufälle mit einem Partner und das hat leider nicht funktioniert. Das war so dann mein erstes größeres Scheitern nach dem Studium eigentlich direkt und habe dann auch eine Zeit gebraucht, um mich davon erstmal zu erholen. Habe dann angefangen, einfach Nebenjobs im Einzelhandel zu haben. Mhm. Habe dann irgendwann angefangen, in der Industrie zu arbeiten, also wirklich Fast Fashion, ganz viel auch für Discounter-Design, Merchandise-Artikel für Firmen und fand die Designarbeit aber immer recht anspruchslos, weil viel Copy-Paste in solchen Firmen dann auch an der Tagesordnung ist. Es kamen dann natürlich auch die Einblicke in so Produktionsabläufe, die man dann mitbekommt. Dann zu dem Zeitpunkt war dann auch, dass dann irgendwann das Unglück in Rana Plaza passiert ist und die Menschen in der Modeindustrie sich sowieso auch mehr mit den Bedingungen auseinandergesetzt haben, wodurch ich dann auch irgendwie immer weiter von diesem, was ich da eigentlich gemacht habe, so ein bisschen weggerückt bin. Mhm. Und daraus, da komme ich jetzt nochmal einmal kurz zu meinem Blog und bei Instagram, kam halt so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwie was Kreatives, was aber nichts direkt mit dem Design zu tun hat und habe halt erstmal so drüber geschrieben, mich immer mehr mit Fair Fashion auseinandergesetzt, geguckt, wie ich überhaupt so diese Modebranche irgendwie sehen möchte. Also so ganz hat es mich anscheinend nie losgelassen, weil es war schon sehr mein Hauptfokus Fair Fashion. Und dann habe ich im letzten Jahr, als ich quasi relativ lange im Lockdown mit meinen beiden Kindern zu Hause saß und ich dann überlegt habe, wie soll es eigentlich für mich jetzt langfristig weitergehen, habe ich gesagt, so irgendwie verspüre ich jetzt so das Bedürfnis, etwas Eigenes wieder zu machen, möchte ich irgendwie wieder kreativ sein und designen und all die Arbeit, die ich die Jahre davor über den Instagram-Account und den Blog hatte, habe ich mich ja wirklich auch das alles gesehen, was es so gibt, was so passiert die letzten Jahre bei Fair Fashion und hatte dann einfach so eine Vision, wie ich mein Label aufbauen wollte und das bin ich dann zum Ende letzten Jahres bin ich das angegangen und jetzt konnte ich dieses Jahr im Mai endlich mein eigenes Label dann launchen.
Wenn du sagst, Ende letzten Jahres hast du erst gestartet und konntest jetzt schon launchen, das ist irgendwie rein von der Timeline wahnsinnig schnell.
Ja.
Meinst du, dass deine Vorarbeit, sage ich jetzt mal, mit deinem Blog und dem Instagram-Account und dadurch vielleicht auch dein Netzwerk und dein Wissen über andere Stoffe, Produktionsmethoden etc. dir da geholfen haben, dass das schneller geht, als wenn jetzt, sagen wir, ich oder jemand, der nicht in der Modebranche so eng vernetzt ist, was starten würde?
Also ich glaube, also das Gute ist, also erstmal die Schnelligkeit des Ablaufs verdanke ich der Agentur, mit der ich zusammenarbeite. Die haben sich darauf spezialisiert, kleinere Stückzahlen zu machen und auch diese Timelines etwas zu verkürzen, damit solche Sachen, wie ich sie mache, halt oder dass faire, nachhaltige Influencerin eigene Kollektion rausbringen können, damit das überhaupt möglich ist. Also ohne diesen Partner weiß ich auch nicht, ob das jetzt so schnell umsetzbar gewesen wäre. Ja. Ich glaube natürlich, dass ich den Vorteil habe von der Arbeit, die ich einfach über Jahre gemacht habe in der Industrie und natürlich auch insgesamt einfach, dass ich da einfach einen Background aus der Mode habe, mein Studium, also dass das einfach mein Thema war, mit dem mein Beruf ist, mit dem ich mich befasst habe, ist es, glaube ich, für mich einfacher, Prozesse zu beschleunigen und schneller Entscheidungen zu treffen. Was jetzt nicht heißt, dass jemand, der sich vielleicht da reinarbeitet, nicht ebenso ein schönes Ergebnis erzielen kann. Aber ich glaube, der Weg ist dann vielleicht einfach ein bisschen schwieriger, dass da einfach mehr Learnings bei sind. So bei mir ist da halt schon einfach eine gewisse Expertise schon vorhanden, so was mir jetzt zugutekommt. Jetzt merke ich, wenn ich designe, als ich mich wieder rangesetzt habe, ich hatte das auch, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre gar nicht gemacht mehr, dass ich das halt einfach die Programme beherrsche, dass ich weiß, wie Schnitte auszusehen haben. Also ich glaube, so da, ja, diese Expertise kommt mir einfach zugute bei dem Entstehungsprozess jetzt.
Ja, definitiv. Also es ist ja einfach, du hast es ja studiert. Das heißt, wenn ich das machen würde mit irgendwie einem BWL-Psychologie-Hintergrund, das wäre ein ganz anderer Ansatz. Ja.
Ja, es ist halt einfach, das Learning hat halt schon stattgefunden.
Deswegen. Ja, ja. Meinst du auch so, ich sage jetzt mal, dein Scheitern? Ich finde, in Deutschland geht man da ja sehr schlecht mit um und es ist was ganz Schlimmes, wenn man irgendwie ein Unternehmen aufbaut und es klappt dann nicht. Aber meinst du, das war gut für dich, also jetzt im Rückblick?
Ja, also ich glaube halt sowieso generell daran, dass viele Dinge, die vielleicht in dem Moment irgendwie schwer für uns sind, jetzt nicht alle, es gibt Schicksale, die stehen da natürlich außen vor, aber ich glaube, viele Prozesse in unserem Leben, auch harte Zeiten, machen uns halt verändern uns und machen uns zu Menschen, wo wir irgendwann dann doch davon profitieren. Und dieses frühe Scheitern nach der Uni war für mich auf jeden Fall was sehr Schweres. Also ich habe da lange dran zu knabbern gehabt und ich weiß auch, dass der Umgang damit auch schwierig war bei vielen und es ist immer so ein bisschen so, wie kann denn das so jung schon irgendwie passieren? Mittlerweile, glaube ich, ist es anders. Also die Zeiten haben sich geändert, die Menschen sprechen also offener über solche Themen und mir tut es auch gut, das einfach zu sagen, weil ich finde, das gehört zu mir dazu. Das hat mich jetzt irgendwie auf einen Weg gebracht, mit dem ich mich komplett wohlfühle. Ich weiß einfach viel klarer, was ich möchte. Und von daher bin ich im Endeffekt froh darüber, dass es damals so gekommen ist und brauchte natürlich eine Zeit, um das zu verkraften. Aber im Endeffekt ist es dann alles gut ausgegangen.
Ja, total. Ich finde es auch schön, dass du jetzt offen darüber geredet hast, dass du bei Fast-Fashion-Herstellern warst, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass vor allem so in dieser Nachhaltigkeitsbubble man nicht mehr so viel drüber redet, wie es früher eigentlich war, sagen wir jetzt vor 5 Jahren, wo das der Gang zum Fast-Fashion-Retailer einfach viel normaler war und alltäglicher war und man da auch noch nicht drüber nachgedacht hat. Aber ich finde es eben super wichtig, darüber zu reden, um auch anderen Leuten zu zeigen, hey, wir sind jetzt nicht so geboren worden als was auch immer, wie man das nennen möchte, oder diese nachhaltige Orientierung entwickelt sich ja auch erst.
Genau, also ich denke halt auch, wir alle oder die meisten von uns, also es gab ganz seltene Ausnahmefälle, die meisten von uns haben, wenn wir jetzt vegan sind, haben wir mal Fleisch gegessen, hatten eine vegetarische Phase, hatten vielleicht auch Rückfälle, genauso ist es in der Mode, wir sind nicht alle auf die Welt gekommen und wussten Bescheid, dass es Fashion und Fair Fashion gibt, sondern wir wurden ja auch mit bestimmten Sachen einfach erzogen und in meiner Generation war das vollkommen normal, dass wir bei einem großen Schweden eingekauft haben. deswegen, dafür schäme ich mich auch nicht, dass ich diese Zeiten hatte. Ich habe halt irgendwann einfach meinen Kleiderschrank angesehen und habe festgestellt, alles klar, ich kann da irgendwie Kataloge nachstellen mit dem, was ich an Masse einfach habe. Und es hat mich angestrengt, diese Sachen zu haben und diese Sachen wieder loszuwerden und das so kurzfristig nur zu konsumieren und habe dann halt für mich irgendwie festgestellt, dass ich da einen anderen Weg für mich finden möchte. Aber der Umstieg ist auch nicht das ging nicht von jetzt auf gleich, sondern man hat jetzt auch immer noch Baustellen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, weil ich mich damit befasse, vollkommen gefeit dafür bin, irgendwelche Fehlkäufe zu machen oder irgendwelche Fehlentscheidungen zu treffen. Auch das gehört nach wie vor zum Leben dazu, so dass es nicht einfach perfekt ist. Und ja, ich finde, das war eine sehr wichtige Botschaft, die wir innerhalb dieser nachhaltigen Eco-Bubble halt auch irgendwie raustragen müssen, dass dieser Perfektionismus einfach nichts ist, was langfristig funktioniert und was uns einfach nur unter Druck setzt, aber nicht zu einem guten Ergebnis führt.
Nee, und ich glaube, dadurch werden auch diese Einstiegsbarrieren oder Hürden rein vom Kopf her so riesig, dass dieser Perfektionismus-Gedanke überhaupt existiert, dass man jetzt perfekt saisonal, regional sich ernähren muss, etc. und nur Fair Fashion oder Secondhand oder am besten gar nicht konsumieren, wie auch immer. Welche Werte hast du jetzt in dein Label einfließen lassen? So, also was sind jetzt so die Werte dahinter?
Also für mich war natürlich klar, dass als ich gesagt habe, dass ich ein Label machen möchte, dass erstmal da eine faire Produktion dahinter steht. Mhm. Da ist eine ganz kleine Produktion in Bulgarien mit, ich glaube, 16 MitarbeiterInnen. Die werden über den Mindestlohn bezahlt, sodass da quasi nur ein Mensch in der Familie arbeiten muss, um eine ganze Familie zu ernähren. Das finde ich ist ein sehr schönes Konzept. Üblich werden bezahlt, der Weihnachtsgeld, Mittagessen wird da bezahlt. Also es sind wirklich so Benefits dabei, die ich einfach sehr, sehr gut finde, dass sie auch nicht zu viele Überstunden haben dürfen. Auch das ist gedeckelt. Ja. Dann war für mich wichtig natürlich, dass ich auch eine gewisse Nachhaltigkeit da reinbringe, die einmal über das Material kommt. Da habe ich mich für einen zertifizierten Stoff entschieden, damit ich da sicher gehen kann, dass da halt bestimmte Maßstäbe gelten.
Ja.
Und dann war für mich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr wichtig, dass der Designaspekt, dass der halt wirklich zeitlos ist, weil ich wollte nicht das, was in der Textilbranche so üblich ist, dass man das Gefühl hat, immer neue Trendsachen rauszuhauen, sondern ich wollte wirklich sehr schöne Styles haben, die auch so das gewisse Etwas haben, aber dann doch irgendwie zeitlos sind und die man einfach untereinander kombinieren kann, damit das den Konsumentinnen nicht so schwierig gemacht wird. Ich glaube immer, dass viele Menschen, die sich für Mode interessieren, aber oftmals das Gefühl haben, irgendwie so, ich habe doch nichts anzuziehen, obwohl sie es eigentlich natürlich haben. Und ich glaube, dass es immer hilft, Kleidungsstücke zu haben, die man einfach kombinieren kann. So, ja. Weil die trägt dann letztendlich dann doch am meisten.
Ja, total. Ja, und ich finde es auch, wenn man jetzt, das ist vielleicht schon oder relativ sicher schon ein bisschen überholt, aber dennoch, finde ich, existiert es immer noch. Dieses Bild, Fair Fashion ist so braun, beige, Naturtöne, sage ich jetzt mal. Es gibt es immer noch bis zu einem gewissen Grad, finde ich. Und ich finde jetzt dein Instagram-Account, der ist ja sehr, ich finde sehr, sehr klare Linien, sehr minimalistisch, sage ich jetzt auch mal von. Also jetzt keine crazy Patterns und Wickel, was auch immer Sachen und Volant, sondern das spiegelt sich auch total in deinen Teilen wieder vom Design, finde ich. Das ist sehr klar und sehr, ja, einfach zurückgenommen, finde ich.
Genau, also das sind halt genau so die Sachen, an die ich gedacht habe. Also ich trage natürlich auch mal ein wildes Muster oder auch ein besonderes Kleid oder wenn jetzt nicht nur ganz auf die cleane, minimalistische Linie, aber wenn ich an Designs denke, die ich wirklich mag, die ich zu schätzen weiß, dann sind es halt eher die klaren, dann sind es hochwertige Stoffe, dann sind es irgendwie Sachen, die bequem sind auch, das ist mir auch ganz wichtig, ich möchte halt irgendwie Sachen zu Hause tragen, möchte damit irgendwie wirklich gemütlich auf der Couch sitzen, möchte dann aber, wenn ich die Kinder von der Kita abhole, direkt damit rausgehen und damit auf den Spielplatz gehen können. Ja. Und dann vielleicht, wenn sich das ergibt, was sich jetzt im letzten Jahr nicht ergeben hat, vielleicht nochmal mit einer Freundin irgendwo einen Kaffee trinken oder abends irgendwie sich draußen treffen. Und ich finde so, da muss diese Kleidung muss halt so ein Hybrid sein, der sich an alles anpasst. Und deswegen habe ich mich für den speziellen Stoff, den ich da jetzt bei allen Styles erstmal genommen habe, entschieden, weil ich den einfach sehr schön wertig finde. Der ist ganz weich und der sieht halt einfach besonders an den Designs aus. Ja, und ich finde halt einfach diese simplen Sachen, die dann doch irgendwie, wenn man sie anhat, auf einmal irgendwie ganz anders wirken, finde ich, das ist halt so für mich irgendwie Mode. Das ist, dass man es anzieht und denkt so, krass, ich fühle mich total gut da drin. Das sieht irgendwie schön aus. Es kneift nichts, es zwickt nichts und irgendwie gibt es mir ein anderes Gefühl. Mhm.
Ja, total. Ich muss ja sagen, ich habe ja dein Kleid und dein Pulli daheim. Und
Ja.
bei dem Kleid war ich erst so ein bisschen so, hu, ich hoffe, das passt, weil lange Kleider ohne jetzt irgendwie eine Taille oder so eine Kassen drin, dann kann man leicht einfach so Potato Sack aussehen, sage ich jetzt mal. Aber man fühlt sich sofort wohl. Also ich habe mich sofort wohl gefühlt. Meine ja nicht so ausgeprägten Kurven sind doch gut zur Geltung gekommen. Und ja, wie du sagst, man fühlt sich einfach gleich wohl. Und man kann es zu Hause anziehen und eben auch rausgehen und was auch immer machen wir.
Genau, gerade bei dem Kleid war das, sorry, Frosch im Hals, gerade bei dem Kleid war das auch, dass ich ganz lange nach so einem Kleid gesucht habe, so etwas einfach nicht gefunden habe. Also es waren immer irgendwie so Abstriche dabei. Und dieses Kleid ist so ein Zusammenschluss aus den Sachen, die ich einfach irgendwie echt schön finde.
Ja.
Das, was du sagst, bis jetzt, ich habe es ja in unterschiedlichen Figurtypen auch gesehen, haben sich wirklich alle echt wohl drin gefühlt und sah immer ganz toll aus. Also ob man jetzt irgendwie eine kleinere Körpergröße hat oder ob man ein großer Mensch ist, ob man mehr Kurven hat oder weniger, das schmiegt sich halt so an die Figur an. Und das genau, möchte ich halt irgendwie versuchen bei allen Styles, die ich mache, dass sich da wirklich verschiedene Menschen drin wohlfühlen und zu Hause fühlen und das nicht nur für eine kleine Zielgruppe ist, sondern hoffentlich ja, viele verschiedene Menschen erreichen kann auch.
Ja, jetzt sechs Zielgruppe. Jetzt hast du mit Drops gearbeitet. Könntest du das ein bisschen erklären, warum du da auch das als Ausgangspunkt genommen hast oder was das Konzept dahinter ist?
Genau, also erstmals Drops sind halt so kleine Mini-Kollektionen aus 2 bis 5, 6 Teilen. Und ich habe mich halt dafür entschieden, weil ich diese großen Kollektionsgedanken, also erstmal für mich in meiner persönlichen Situation mit 2 kleinen Kindern zu Hause und natürlich auch im letzten Jahr noch mit verschiedenen Lockdowns, wo die Kita-Betreuung ausgefallen ist, wäre das vom Arbeitsvolumen gar nicht machbar gewesen. Und dann finde ich diese Drops einfach sehr schön, weil es kommen halt dann doch immer so peu à peu kleine, so neue Sachen dazu, aber nie zu viel, sodass man auch nicht überfordert ist. Weil ich finde, ganz oft ist man ja auch so erschlagen. Dann hat man irgendwie 25, 30 Teile auf einmal, die irgendwie neu sind und weiß gar nicht, was will ich da jetzt eigentlich? Und ich finde es sehr schön, wenn man da einfach wirklich das Auge auf das Wesentliche richtet, sich Zeit lässt mit den Designs, da auch irgendwie dann merkst, also ich habe das alles so ausgerichtet, dass quasi Drop 1, die ersten Teile, die sind wieder mit Teilen aus Drop 2 kombinierbar und aus Drop 3 und Drop 4. Und so können die Sachen alle so untereinander und es bieten sich unzählige Outfit-Kombinationen, wie das ja bei so Capsule-Wardrobes auch der Fall ist. Und ich finde das eine wahnsinnig tolle Sache, wenn man 4 bis 5 Teile im Schrank hat, wo man weiß, diese Teile kann ich so einfach kombinieren. Da muss ich morgens gar nicht lange nachdenken, sondern weiß einfach, dass ich damit gut angezogen bin. Und finde, das ist ein Mehrwert in unserer Gesellschaft heute, wo ja leider immer wenig Zeit vorhanden ist. Und dann denke ich, sollten wir uns halt bei dieser wenigen Zeit, die wir haben, auch aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist halt dann vielleicht nicht, dass man morgens eine Stunde vom Kleiderschrank verschwendet, sondern vielleicht Zeit mit seinen Liebsten hat. Und dann, finde ich, helfen einem solche Formate wie Capsule Wardrobes auch dabei, sich da ja da Zeit einzusparen. Und es ist natürlich auch irgendwie eine schöne Sache, um seinen Stil kennenzulernen, um einfach zu wissen, dass man weniger braucht und weniger konsumiert dann letztendlich.
Jetzt bist du eine modebegeisterte Person. Wie lange oder wie gehst du das an, dass du sagst, okay, einerseits wenig Teile besitzen und irgendwie so diesen Minimalismusgedanken, aber andererseits trotzdem dich irgendwie als kreative Persönlichkeit ausleben zu lassen oder können?
Ich bin absolut keine Minimalistin, so das darf auch gar nicht irgendwie falsch rüberkommen, so weil das, wenn man meinen Kleiderschrank sieht, ist jetzt nicht, ich habe kein Ankleidezimmer, ich habe einen normalen Kleiderschrank und eine Kleiderstange und da hängen meine Sachen drauf, aber ich habe auf jeden Fall nicht wenig und bedingt durch die Arbeit, die ich mache, dass man ja auch neue Sachen von Labels vorstellt, kommt natürlich auch immer wieder was Neues hinzu. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich weniger brauche und weniger haben möchte, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, weil es einem wahnsinnig Zeit kostet. Ich das gar nicht verarbeiten kann auch. Also wenn der Kleiderschrank voll hängt, dann merke ich, wie dieses Chaos aus dem Kleiderschrank auf mich überspringt und ich nicht zufriedener bin. Ich habe den jetzt gerade noch mal, wo ich jetzt auch wusste, dass meine eigenen Kleidungsstücke natürlich auch dazukommen, habe ich ihnen das nochmal rigoros ausgeleert und gesagt, ich möchte einfach nur eine bestimmte Menge an Kleidungsstücken haben und es fühlt sich viel angenehmer an, da einfach noch ein bisschen Platz im Kleiderschrank zu haben. Ja. Alle Sachen, die ich da jetzt sehe, weiß ich, die werde ich anziehen und die anderen Sachen, die lasse ich im Kreislauf, die verkaufe ich weiter, habe sie in den Secondhand-Laden gegeben, biete sie bei bestimmten Secondhand-Plattformen oder Vermietungsplattformen an, weil ich das immer sehr sinnvoll finde, daran auch zu denken, was da mit den Kleidungsstücken passiert. Also nichts wegwerfen, was noch getragen werden kann.
Ja.
Genau, aber ich, zu deiner Frage zurückzukommen, also ich bin keine minimalistische Person. Ich achte darauf, dass es nicht zu viel wird und lebe mich aber trotzdem, glaube ich, einfach insgesamt bei Mode sehr aus, weil ich einfach weiß, welche im Laufe der Jahre einfach gelernt habe, welche Kleidungsstücke zu mir passen und wie ich sie kombinieren kann und was wirklich eigentlich so zu mir passt.
Ja.
Und da kann ich immer wieder neue Outfit-Kreationen eigentlich entwickeln.
Ja, total. Ja, ich bin, glaube ich, sehr ähnlich. Also ich habe auch eher einen großen Kleiderschrank, würde ich sagen, für eine Person, die in dieser Öko-Bubble ist. Ist das, glaube ich, auch eher manchmal so ein bisschen untypisch, sage ich jetzt mal, weil alle immer von ihren kleinen, nur 4 T-Shirts oder so, Kleiderschrank.
Nein, nein.
Und da fühle ich mich dann manchmal so ein bisschen schlecht, aber ich finde es eben auch so schön, Sachen mal zu wechseln und die weiter zu verkaufen oder zu vermieten oder an Freunde zu schenken oder was auch immer. Und dann hat man, also ich habe halt nur Teile in meinem Kleiderschrank, die ich absolut liebe, so nur so Lieblingsteile. Und ich finde, darum geht's ja, also dass man wirklich nur Sachen hat, wo man sagt, okay, das ziehe ich jetzt super, super häufig an und fühle mich jedes Mal mega wohl da drin. Und wie du sagst, man findet auch so sein, was einem steht, wo man sich wohlfühlt, was irgendwie passt. Dann über die Jahre irgendwie.
Wenn man da ist, ist es auf jeden Fall gut. Also ich glaube, und das ist ja das, wovon die ganzen Frauenzeitschriften und Fernsehformate profitieren, dass es leider halt eben besonders unter den Frauen viele Frauen gibt, die es halt leider irgendwie nicht wissen, weil die Welt einem da draußen vorgaukelt, immer bestimmte Trends mitmachen zu müssen.
Ja.
Und genau von diesem Denken müssen wir letztendlich so ein bisschen wegkommen, dass nicht jeder Trend, der da draußen gerade rumspaziert, passt zu einem. Und es ist vollkommen fein zu sagen, das bin aber gar nicht ich und das will ich jetzt auch gar nicht mitmachen, sondern dass man, wie du sagst, also glücklich ist der halt die Lieblingsteile im Schrank hat, ob es jetzt 10 sind oder 100, aber wenn man sich damit irgendwie wohlfühlt, ist das so ein Ziel, was gar nicht so einfach ist, das zu haben, aber wenn man da angekommen ist, ist es halt was Wunderbares und ich glaube, darum geht es letztendlich, dass wir dieses Bewusstsein dahin lenken, dass nicht alles mitgemacht werden muss und nicht jeder Trend an jeden Körper rangehört, sondern ja, das, was einem selber irgendwie sagt, dass es einem steht und sich gut anfühlt.
Ja, total. Ja, und das, jetzt hast du schon vorhin gemeint, dass du zum Beispiel das Kleid an unterschiedlichen Körpertypen auch abbildest, dass man das auch sieht, eine kleine Person oder eine größere oder mit Kurven oder so, das ist ja auch super wichtig, dass man dieses Bild oder diese Repräsentation auch irgendwie hat in den Bildern dann von den Designs.
Genau, also das war mir auch wichtig, als ich den Online-Shop erstellt habe. Ich habe das war jetzt ja auch so mein erstes Shooting, obwohl ich natürlich viele Fotos mache für Instagram, aber die finden natürlich meistens unter anderen Bedingungen irgendwie statt und da bin dann halt nur ich diejenige, die abgelichtet wird. Und diesmal war das so, dass ich mir wirklich irgendwie Gedanken machen musste, wie soll denn das letztendlich aussehen. Und das Schöne war beim ersten Shooting, dass das wirklich nur mit Menschen stattgefunden hat, die ich persönlich kenne und quasi mein Model für Petitgrößen, das ist meine Trauzeugin, eine ganz, ganz lange Freundin, die ich schon aus der Schulzeit kenne und unser Curvy-Model, das ist Summer, mit der habe ich zusammen gearbeitet, schon ganz lange, die kenne ich auch aus dem Freundeskreis noch von wilden Partyzeiten und ist auch eine Mädchen, die sehr ans Herz gewachsen ist und der Fotograf ist ein enger Freund, es war wirklich, es waren nur Menschen da, die mit denen ich eine persönliche Geschichte hatte und das fand ich für das erste Shooting sehr, sehr schön. Das heißt jetzt nicht, dass das immer so bleibt. Ich möchte da auch noch ein paar andere Typen abbilden, aber auf jeden Fall werde ich Summer und Sammy, die ersten Models, immer mal wieder kontaktieren und fragen, ob sie Lust haben, für mich Sachen zu tragen, weil die beiden auch einfach, ich mag sie halt einfach vom Menschlichen her, aber ich mag sie auch sehr gerne anschauen und habe mich sehr gefreut, dass sie mich da auf dieser Reise begleitet haben.
Ja, total. Jetzt hast du gemeint, du hast den Shop selber gebaut und so. Wie hast du dieses ganze Unterfangen finanziert?
Ich habe damals, als ich mir überlegt hatte, dass ich ein Label machen möchte, ich hatte damals noch ein eigenes Auto und habe gesagt, okay, das werde ich verkaufen. Wir haben dann beschlossen, dass wir auf ein Lastenrad hier umsteigen. In der Innenstadt macht das auch aus nachhaltigen Sinn, ja. Parkplatz, also alles war halt irgendwie so klar, das Auto muss weg. Ich habe dann gesagt, okay, ich nehme das Geld davon als Startfinanzierung und hatte mir eigentlich überlegt, wirklich ganz klein, ganz wenig zu machen. Man kommt dann sehr schnell an den Punkt, dass man merkt, dass es dann doch alles teurer ist als erwartet. Ja. Ich hatte noch ein paar Ersparnisse, Gott sei Dank, und habe jetzt wirklich alles Geld, was ich verdient habe im letzten Jahr, und den Verkauf meines Autos habe ich halt da investiert. Und bin dann momentan auch an einem Punkt, also es ist nicht noch nicht so, dass ich irgendwas verdiene, sondern ich habe mir gesagt, für das Jahr 2021 auf jeden Fall, dass alles, was eingenommen wird, auch wieder reinvestiert wird in neue Styles, damit ich halt erstmal so einen Grundstock aufbaue.
Ja.
Als Label ist es leider dann doch so, es wäre natürlich schön, wenn ich mit meinen drei Styles, zwei Farben ganz lange davon kommen könnte, aber es ist dann doch so, dass die dass da einfach mehr Auswahl dann irgendwie gefragt ist und ich das auch schöner finde, wenn ich da verschiedene Varianten anbieten kann. Also möchte ich halt erstmal in diesem Jahr noch ein paar Styles umsetzen. Es ist schon bis zum Winter alles geplant. Und deswegen muss ich da jetzt auch ordentlich in die Vorfinanzierung gehen. Manchmal kriege ich auch Herzrasen beim Gedanken. Ich bin es nicht so gewohnt, so viel, also immer noch im kleinen Rahmen für ein Modelabel, aber so viel Geld noch in die Hand zu nehmen. Aber das gehört beim Mode leider immer dazu, die Vorfinanzierung.
Ja. Jetzt hast du bei dem Launch, hast du die Sachen, die konnte man vorbestellen. Wirst du das weiterhin so machen oder kann man jetzt wie in so einem normalen, sag ich jetzt mal mit Anführungszeichen, Online-Shop einkaufen?
Genau, also ich möchte das auf jeden Fall. Am Anfang dachte ich, ich finde Pre-Order super, weil es halt irgendwie nur nach, wenn bestimmte Größen bestellt werden, dass auch genau diese Größen gefertigt werden, und ich möchte natürlich auch Überproduktion weitestgehend vermeiden.
Ja.
Aber ich habe festgestellt, dass die Konsumenten, also außer wenn die jetzt aus unserer Bubble kommen, da vielleicht noch gar nicht so dran gewöhnt sind, dass sie dann wirklich 4, 5 oder 6 Wochen auf ein Kleidungsstück erstmal warten müssen.
Ja.
Und es kann auch immer was Unvorhergesehenes irgendwie dann doch passieren, dass es dann nochmal um 1 oder 2 Wochen verlängert. Und diese Geduld haben einfach wirklich, haben einfach nicht alle. Ich kann das auch nachvollziehen. So, wir sind es halt einfach, wir sind so gewohnt, dass wir in einen Online-Shop reingehen, klicken und die Sachen sind meistens 1 bis 2 Tage später sogar schon da. Das ist ein Kaufverhalten, was wahrscheinlich uns allen auch gar nicht gut tut, aber wir sind halt so erzogen. Deswegen kann ich da das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich habe gemerkt, dass auch die Hersteller sich, für die das auch ein Problem ist mit der Pre-Order, weil die natürlich dann ziemlich schnell, nachdem die Sachen bestellt wurden, Slots frei machen müssen. Also für die Modebranche, weil sie einfach noch so ist, wie sie ist, ist es einfacher, wenn die Sachen geliefert werden und man kann die in einem normalen Online-Shop bestellen. Deswegen werde ich versuchen, wenn ich es mir finanziell leisten kann, wird halt immer mein Kontostand entscheiden, werde ich versuchen, die Pre-Order zu umgehen und das selber in Vorfinanzierung zu gehen. Wenn es nicht geht, dann würde ich wieder auf eine Pre-Order setzen. Da würde ich mir selber einfach die Freiheit nehmen und hoffen, dass die Leute das mittragen, das dann je nach Drop zu entscheiden, was da gerade irgendwie machbar ist.
Ja.
Aber das Ziel ist jetzt eigentlich ein bisschen weg von den Pre-Ordern und dass die Sachen dann direkt da sind.
Ja.
Oder eine kürzere Vorlaufzeit irgendwie sind, dass sie vielleicht noch 1 bis 2 Wochen warten und die Sachen schon produziert wurden und dann, genau.
Ah ja. Ja, weil ich glaube, ja, in unserer Bubble kann man sich das noch, ist das irgendwie so, ich fände es jetzt nicht schlimm, auf etwas so lange zu warten. Vor allem, ich denke mir immer so, ich glaube, wir haben oft noch diesen Bild im Kopf, ich weiß nicht, dass es aus einer Maschine gedruckt wird, ein Kleidungsstück, weil es so viele sind, weil diese Masse, man sich ja auch gar nicht vorstellen kann, dass die von Menschen genäht wird. Und dass gerade diese Zeit, die es dann dauert, bis ich das habe, das ja eigentlich total symbolisiert, wie lange es tatsächlich, was für Prozesse dahinter stecken eigentlich. Also eigentlich ist es eine ganz Erziehungsmaßnahme, klingt irgendwie falsch, aber die das so irgendwie schon so, ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
War auch, das war genau das Wort, ist halt das, was auch so ein bisschen in meinem Kopf war, halt irgendwie so, dass wir uns vielleicht, so doof das jetzt klingt, weil Erziehung klingt ja auch immer so ein bisschen so mit erhobenem Zeigefinger, das soll auf keinen Fall sein, aber es ist natürlich, wir sind alle da eigentlich falsch erzogen worden. Wir sind alle auf schnell und es ist da und Kleidung hat keinen Wert und genau das, was du gesagt hast, so dieses Gefühl dafür zu haben, was ist das eigentlich überhaupt, wie viel Zeit beinhaltet das? Es ist ja nicht nur der Nähprozess, es ist die Herstellung des Stoffes, dass der erstmal gewebt wird, also dass die Ressourcen geerntet werden, dass gewebt wird, dass gefärbt wird, dass dann ja auch immer noch irgendwo hingeschickt werden muss. Dort wird es dann irgendwie wieder zu einem Schnitt verarbeitet, der ein paar Mal anprobiert werden muss, bis er passt. Dann werden die ersten Samples genäht und dann wird jedes Kleidungsstück zugeschnitten und von Hand genäht. Und das ist krass. Also ich finde es auch total, wenn ich mir jetzt denke, ich habe die Sache nach der Pre-Order, Size-Split nennt sich das, also die Größen, die da gefertigt werden, durchgegeben. Und jetzt sitzen da wirklich Menschen irgendwie seit 2 Wochen dran und schneiden zu und nähen die Sachen und schicken das dann hin. Und ich finde den Zeitraum eigentlich nicht lange, aber weiß, dass es für andere Menschen halt lange ist und dass es nicht nur eine Woche ist, sondern dass es halt wirklich 4, 5 Wochen ist zu warten. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, obwohl es kommuniziert wird. Ich habe mir da auch Mühe gegeben und Gedanken drum gemacht, wie ich das halt wirklich immer sichtbar machen kann, dass es eine Pre-Order ist. Weiß ich, dass es dann auch in der Kommunikation dann teilweise auch nicht angekommen ist und dann Menschen dann so ein bisschen davon erstaunt waren, wenn sie was gekauft haben, meinten, oh, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass es so lange warten und die dann auch vom Kauf wieder zurückgetreten sind, was natürlich dann schade ist, weil ich dann die Größe eventuell auch schon durchgegeben habe. Aber das ist halt so ein bisschen immer das Risiko, was man dabei trägt bei der Zeit an sich, ja.
Ja, aber ich fand die Zeit tatsächlich auch nicht so lange. Nächste Woche hast du irgendwie gesagt, dass die Sachen schon verschickt werden. Und ich war so, oh krass, das ging jetzt irgendwie doch schnell, tatsächlich.
Ja, aber ich war auch ein bisschen, das hat sich alles überhaupt vom Timing nach hinten geschoben. Eigentlich sollte der Launch schon im April stattfinden. Und durch das Färben des einen Stoffes dass ja auch gerade irgendwie Corona war in ganz vielen Manufakturen und die natürlich auch mit vielen Orders hinten anhängen. Also ich weiß, bei vielen Modelabels ist die einfach länger auf ihre Sachen warten mussten, weil da ja auch Lockdown teilweise komplett war und die nicht arbeiten konnten, hat sich natürlich alles so ein bisschen verschoben. Und ich habe dann jetzt bei dem ersten Job habe ich gesagt, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, zu beschleunigen, da irgendein Slot frei ist, dann möchte ich bitte irgendwie, dass das dazwischen gequetscht wird. Und da ist mir die Manufaktur sehr entgegengekommen, dass sie das jetzt vorgezogen haben. Sonst würde es sich wahrscheinlich nochmal um 1 bis 2 Wochen, hätte es sich noch nach hinten geschoben. Also da danke ich denen ganz doll, dass sie das möglich gemacht haben, jetzt so schnell. Ja, aber es ist dann doch irgendwie, wenn man selber das betreibt, ist ganz spannend auch so, das von außen mal zu hören, dass dir das gar nicht so lange vorkommt. Ich diejenige, die halt immer mal wieder eine Mail bekommen hat, jetzt auch nicht viele, aber es kam halt vor, die so, wo sind denn die Sachen? Da dachte ich so, oh Gott, jetzt noch eine Woche warten und noch eine Woche. War das halt wie auf heißen Kohlen sitzen. Ich dachte schon immer Schweißausbrüche bekommen, aber es sind wahrscheinlich echt so die unterschiedlichen. Ganz viele haben auch gar nichts, also die meisten haben einfach gar nichts gesagt, ne, und warten einfach ganz entspannt auf ihre Sachen jetzt. Aber die vereinzelten, es ist ja auch immer so, man kriegt 100 Komplimente und einen negativen Kommentar und der Negative, der wiegt halt einfach mehr. Und so ist es auch bei der Sache, dass das irgendwie an schlechten Feedback kommt, fühlt sich halt viel krasser an als die vielen Menschen, die da eigentlich total entspannt sind und gar nichts dazu sagen.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja auch eigentlich wie so ein Crowdfunding-Konzept, sage ich jetzt mal, wo man ja auch was kauft und dann kriegt man es irgendwann zugeschickt, obwohl man da noch weniger weiß tatsächlich. Bei dir, von daher. Also ich finde es tatsächlich nicht lang, so von meinem Gefühl.
Ja gut, vielleicht mache ich nochmal eine Abstimmung. Vielleicht ist das dann, ist diese Pre-Order dann ja doch eine Sache, die man da noch immer mal weiter im Kopf haben kann, um einfach Überproduktion zu vermeiden. Aber genau, ich muss da halt auch so ein bisschen gucken, was die Manufaktur dazu sagt. Und es ist immer gar nicht so einfach, mit allen Schnittstellen so den richtigen Weg zu finden.
Ja.
Den kann ich auch nicht, aber so den einigermaßen richtigen Weg.
Was sind so Learnings, die du jetzt schon gesammelt hast und die du gerne an eine Person weitergeben würdest, die jetzt vielleicht gerade am Anfang steht oder die Idee hat oder sich nicht traut, oder was hättest du gerne am Anfang gewusst? Oder ja.
Also der wichtigste Satz bei, glaube ich, aber jeder Form von Selbstständigkeit, finde ich, ist eigentlich einfach machen. Weil zu lange drüber nachzudenken, es ist nie 100% perfekt, es ist nie der 100% richtige Zeitpunkt. Hätte ich vor einem Jahr gewusst, als ich die Idee dazu hatte, dass sich die Lockdowns und die Kitaschließung so lange hinziehen, weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich habe dann halt einfach gesagt, jetzt oder nie. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Auf das eigene Bauchgefühl auf jeden Fall hören. Und bei den Learnings ist, glaube ich, dass man immer auch wieder irgendwie zu so Sachen, die halt irgendwie sich jetzt vielleicht nicht so schön anfühlen oder wo man das Gefühl hat, da kommt eine Kritik oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, so, oh Gott, das wird jetzt doch schwierig, dass man manchmal auch so ein bisschen Abstand dazu gewinnt. Vielleicht auch einfach mit anderen Leuten sprechen, das hilft ja auch oft. Also jetzt zum Beispiel fand ich deine Sichtweise auch total hilfreich, dass du meinst, ich fand es voll schnell und ich denke die ganze Zeit für mich so, oh Gott, das ist total langsam. Das hilft ja manchmal einfach schon, dass man sich austauscht, ganz ehrlich kommuniziert und sagt, ich habe gerade irgendwie Angst oder ich fühle mich schlecht oder wie siehst du das, wie wirkt das nach außen hin?
Ja.
Finde ich sehr oft sehr, sehr hilfreich. Nicht zu viel, also es ist ja auch immer dieses von außen beeinflussen, ist manchmal, kann ja auch störend sein, weil man dann ja oft weiß, was man eigentlich möchte und eine eigene Vision hat.
Ja.
Da darf man sich auch zu viel reinreden lassen, aber es gibt, ich glaube, jeder hat so ein paar gute Gesprächspartner im Umfeld, die einem Dinge sagen, die einem weiterhelfen, ohne dass sie einen überfahren damit.
Ja. Ich finde es einfach lustig. Ich würde sagen, 99% der Podcast-Gäste sagen, einfach machen, würde ich sagen. Wirklich, das ist immer so das Ding, einfach loslegen. Und
ja, ist auch so, weil sonst machst du es nicht. Dann ist es halt, dann ist die Zeit verpasst. Also ich kenne wirklich viele Leute, die Ideen haben, die echt toll sind, die sich aber so viel Gedanken darüber machen, dass ich einfach, wenn ich, also so im Gespräch schon weiß, okay, wenn du das jetzt zerdenkst, du wirst es nicht tun. Und dann ist es leider auch so. Und die Leute sagen, ich habe da eine Idee, ich glaube da dran. Ich probiere das einfach aus. Und das ist halt auch nochmal, um auf dieses Scheitern zurückzukommen. Natürlich gibt es immer die Option zu scheitern. Und wenn man an was ganz toll glaubt und ganz toll hängt und es ist so viel Persönliches mit drin, ist da auch eine Fallhöhe da. Aber das ist ja auch ganz gut, weil sonst würde man sich da auch nicht so Mühe geben. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen der Mut zum Risiko, der muss halt auch so ein bisschen mit da sein.
Ja, und man ist nicht nur so emotional natürlich da involviert, sondern natürlich auch jetzt in deinem Fall natürlich noch vielleicht viel mehr finanziell natürlich nochmal, hat man super viel investiert und dann ist natürlich ja der Druck dahinter nochmal höher, dass das klappt.
Ja. So. Genau, also das hatte ich auch unterschätzt tatsächlich. Als ich in die Pre-Order gegangen bin, dann war dann auch mein Erspartes erstmal relativ. Also ich wusste dann, es kommen Rechnungen nochmal wieder rein, aber es war gerade so ein Zeitpunkt, wo mein Konto immer leerer wurde. Und dann die Pre-Order ging dann los. Es kam am Anfang die erste Bestellung rein, aber es war halt noch lange nicht das, was ich investiert hatte.
Mhm.
Dann war auf einmal irgendwie am Nachmittag, war auf einmal bis zum Abend sind wir noch aus der Ruhe. Und in diesen 2, 3, 4 Stunden wurde ich der unentspannteste auf der Welt und meinte nur, das war's. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich ändere meinen Namen. Ich bereue, dass ich das getan habe. Und zwar wirklich total schlimm. Es war so das komplette Gegenteil. Alles an Vertrauen in meine Idee. Und dann nicht, das war komplett weg. Es war richtig schlimm.
Mhm.
Und am nächsten Tag war das auch noch irgendwie da. Und dann habe ich mich erstmal mit einer lieben Kollegin, also mit der Nicola von Fernica, mit der habe ich schon öfters zusammengearbeitet und da hatte ich das dann irgendwie so erzählt und die meinte sowieso, das ist doch gut gelaufen. Dann musste mich erstmal so ein bisschen besinnen, dachte so, ja stimmt, das ist jetzt gar nicht ganz so schlimm. Es sind ja auch noch mehr Tage, wo die Pre-Order ist. Das ist ja nicht vorbei am ersten Tag. Und habe dann noch mit meiner Agentur telefoniert und die meinten auch so, sei mal ganz entspannt, das kommt schon alles. Und erst da fing es an, dass ich mich dann so ein bisschen davon gelöst habe, aber der erste Tag war auf jeden Fall ein Breakdown da. Gehört wahrscheinlich aber auch ein bisschen dazu.
Gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich finde, man hat immer dieses Bild so, man launcht und dann schlägt die Bombe ein und alle rennen dir die Türen ein. Und also im kleinen Level hatte ich das mit meinem Podcast auch. Ich habe den gelauncht und war so, ich werde es die nächste Fest und Flauschig, so easy. Und ist natürlich nicht passiert, um Gottes Willen, wie auch. Also das passiert ja auch nicht auf einmal, an einem Tag. Aber von daher, ich fühle es ein bisschen, also auf einem anderen Level und wesentlich kleinerem Niveau.
Ich glaube, es ist genau das Gleiche. Also ich glaube, kleiner gibt es da gar nicht. Ich glaube, das ist so dieses Persönliche, man denkt, man hat da so alles reingesteckt und man hat das Gefühl so, jetzt ist es soweit. Man öffnet diese Türen und denkt, stimmt,
ja, kommt her.
Gratuliert mir, nehmt mich in den Arm. Und dann ist da, steht da irgendwie der Freund und sagt, Ja, ist gut geworden.
Ist gut
Man denkt so,
geworden.
das war's. Das war's. Ja, aber das ist halt auch wirklich das, was du sagst, sondern es kommt halt nicht von heute auf morgen. Man braucht da auch das Durchhaltevermögen und das, was mir schwerfällt, immer auch ein bisschen Geduld dabei.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist auch ein Learning,
Ist auch
Geduld.
Lernen. Geduld. Einfach machen, aber dann auch Geduld haben. Okay.
Nicht sofort enttäuschen, nicht sofort hinschmeißen, sondern dann weitermachen, machen und weitermachen.
Naja, das glaube ich wirklich, ja, total. Ja, ich meine, wir kennen das, glaube ich, auch durch Instagram und so. Einfach weitermachen. Man braucht da auch Geduld und einen langen, langen, langen Atem. Von daher ist es.
Richtig lange, ja, auf jeden Fall. Da hat man es ja eigentlich schon über Jahre lang irgendwie gelernt, dass so lange Atem dazugehört und es Ups und Downs gibt und
Ja.
viele Tage irgendwie jetzt auch, wo Instagram sich auch verändert hat, wo man auch denkt, man möchte diese Plattform eigentlich überhaupt nicht mehr in sein Leben lassen. Und dann sagt man aber, ach, aber eigentlich ziehe ich doch so viel Positives. Und so ist es mit allem im Leben,
Ja.
glaube ich, dass es da die guten und die schlechten Tage gibt. Und man muss das irgendwie lernen, einfach so ein bisschen anzunehmen und sich nicht so vom Weg komplett abbringen lassen. Flexibel sein, aber trotzdem seine Vision irgendwie weiter im Kopf zu behalten.
Ja, voll. Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort für diesen Podcast, für dieses Gespräch. Ich verlinke natürlich den Instagram-Account, deinen Blog und natürlich die Webseite in den Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer dich finden können. Bedanke mich mega für dieses coole Gespräch. Es war super schön.
Danke für dir. Voll, richtig schöner Morgen. Draußen scheint die Sonne. Ich habe hier meinen Kaffee mit Hafermilch stehen und hätte jetzt echt nicht besser an den Tag starten können.
Schön, das freut mich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.